Der große englische sogenannte Predigerfürst Charles Spurgeon hat mit seinen herausfordernden evangelistischen Predigten oft den Widerspruch seiner Zuhörer herausgefordert, weil er nie Angst davor hatte, Leuten auf den Schlips zu treten. Nach einer evangelistischen Veranstaltung in London ist eine ältere Dame entrüstet zu Spurgeon zur Kanzel gekommen und hat gesagt, was Sie heute gesagt haben, kann nicht richtig sein. Sowas habe ich noch nie gehört. Und ich stehe seit über 30 Jahren im Glauben. Und darauf sagte Spurgeon nur, wie schade, so lang glauben Sie schon und stehen noch immer? Wann machen Sie sich endlich auf den Weg? Nachfolge hat sehr viel zu tun mit auf dem Weg sein. Die ersten Christen hießen, bevor sie Christen hießen, die Leute, die des Weges sind. Leute, die unterwegs sind. In unserer fünfteiligen Predigtreihe Wenn der Himmel die Erde berührt, Christsein im Alltag und in meiner Stadt, haben wir vor 2 Wochen von unserem Pastor Reinhard eine Predigt gehört zum Thema gemeinsam glauben. Reinhard, du hast da einen Satz gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, Gemeinde ist nichts anderes als die Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger. Wenn das so ist, bedeutet das, wenn wir wissen wollen, was Gemeinde ist, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, was die Nachfolger sind und was Nachfolge bedeutet. Was kennzeichnet einen Jesus-Nachfolger? Nachfolge ist ein schwieriges Wort. Es transportiert sozusagen sehr unmoderne Vorstellungen vom Leben. Ein scheinbar antiquiertes Lebenskonzept, jemanden nachzufolgen. Man hat wahrscheinlich noch nie so stark wie in unserer Zeit betont, wie wichtig es ist, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss. Schon Kleinstkinder sollen größtmöglichen Freiraum bekommen, um sich ungestört entwickeln zu können. Ihre Entwicklung soll bloß nichts im Wege stehen. Sie sollen ihren eigenen Weg finden. Es gibt heutzutage kaum eine größere Auszeichnung, als über jemanden zu sagen, er ist seinen eigenen Weg gegangen und hat sich von niemandem abbringen lassen. Er hat in kein Schema gepasst. Er hat sich sämtlichen Erwartungen entzogen. Das möchte jeder gerne in seinem Nachruf stehen haben. Aber jemandem nachfolgen, jemanden hinterhergehen, ohne selbst die Richtung zu bestimmen, Herdentrieb, das ist vielleicht was für Schafsköpfe, aber nicht für erfolgreiche Berufseinsteiger in der größten und schönsten Stadt der Welt. In einer solchen Zeit und auch in einer solchen Stadt, in einer solchen Gesellschaft von Selbstverleugnung als Bedingung der Nachfolge zu sprechen, ist ohne Zweifel ein Affront. Aber Jesus hat diese Forderung sehr klar ausgesprochen. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Wir haben vorhin in einer etwas anderen Übersetzung gehört, er darf nicht an seinem eigenen Leben hängen. Die ältere Übersetzung sagt, er verleugne sich selbst. Das hat Jesus gesagt, es ist heute ein Ärgernis, aber es scheint auch vor 2000 Jahren eine Botschaft von einiger Sprengkraft gewesen zu sein, immerhin so brisant, dass das religiöse Establishment die Hinrichtung dieses Mannes, der das gesagt hat, letztlich erfolgreich betrieben hat. Was meinte Jesus eigentlich damit, wenn er sagt, wir dürfen nicht an unserem Leben hängen oder wir müssen uns selbst verleugnen? Es gibt eine ganze Menge dazu zu sagen. Nachfolge ist sicher ein so weites Thema wie Glauben überhaupt. Und ich greife deswegen heute hier nur 3 Punkte heraus, die mir auch mit diesem Text, den wir vorhin gerade gehört haben, zusammenzuhängen scheinen. Mein erster Punkt heißt, Nachfolge bedeutet, Jesus ruft und wir folgen. Wir bringen nichts mit, was uns als Nachfolger qualifiziert, sondern uns qualifiziert nur der Ruf Jesu in die Nachfolge. Ich möchte es an einem Beispiel erklären. Wir lesen bei Lukas im 5. Kapitel in seinem Evangelium, wie Jesus seine ersten Jünger beruft. Dort heißt es, und danach ging er, also Jesus, hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Ende der Geschichte. So einfach. Levi, ein Mann bei seiner Arbeit, in den Augen der jüdischen Glaubensgemeinschaft ein Sünder, ein Kollaborateur mit der römischen Besatzung, ein korrupter Kraftamtes, sozusagen ein Hedgefondsmanager der Antike. Einer, von dem man sich als frommer Jude lieber fernhält, mit dem man nichts zu tun haben will. Ausgerechnet so einen ruft Jesus, der Rabbi. Und dieser Levi, er folgt, ohne zu zögern. Buchstäblich lässt er alles liegen, alles stehen und liegen und geht los mit Jesus. Nochmals, das ist wirklich nicht modern. Nicht ich suche mir meinen Weg, nicht ich bewerbe mich mit meinen theologischen Fähigkeiten bei einem Rabbi, nicht ich schaue, was ich ihm bringen kann, ob wir zusammenpassen, ob meine Fähigkeiten mit dem gut zusammenstimmen, was er mir zu bieten hat und ob es auch in meinen Karriereweg passt, sondern da kommt jemand und spricht mit der ganzen Autorität seines Wortes, folge mir nach, und Levi reagiert einfach, er kommt mit, ohne lange zu überlegen. Das ist übrigens ein Muster, das wir bei den meisten oder bei vielen Jüngern beobachten können, die Jesus berufen hat. Es sind alles Leute, die eigentlich für die Nachfolge nichts mitbringen, was sie qualifiziert. Im Gegenteil, sie müssen eigentlich alles loslassen, was sie mitbringen. Was sind das für Menschen, die mit Jesus unterwegs waren? Fischer, Zöllner, Huren, alles Menschen, die es gesellschaftlich zu nichts gebracht haben, die nichts zu bieten hatten. Keine vernünftige Ausbildung, kein frommes Elternhaus oft, keine vernünftige theologische Bildung, kein gesellschaftliches Ansehen. Das waren die Leute, die mit Jesus unterwegs waren. Umgekehrt können wir fragen, wer ist bei Jesus abgeblitzt? Zu wem war er besonders harsch? Das sind die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Leute, die scheinbar genau wussten, wie alles funktioniert. Reiche Leute, die sich mit ihrem anständigen Leben Gunst bei Gott verdienen wollten. Wir könnten auch sagen, Leute, die nicht bereit waren, loszulassen. Nur diejenigen, die Jesus sowieso nicht so viel zu bieten hatten, konnten auch loslassen und waren bereit, sich ihm bedingungslos anzuvertrauen. Levi, später Matthäus, der dann in seinem Evangelium die Geschichte von Jesus aufgeschrieben hat, dieser Levi hat in erster Linie materielle Dinge losgelassen. Sein gesichertes Einkommen, seinen Alltag, den alten Trott, das, was er konnte, was ihm vertraut war. Was müssen wir heute loslassen? Vielleicht vor allem unseren Traum von einem ruhigen, selbstbestimmten Leben, unsere Ideen von Machbarkeit, unseren Wunsch nach Sicherheit. Jeder wird das selbst wissen, was ihn möglicherweise hindern kann, in der Nachfolge Jesu zu stehen. Bei jedem gibt es was anderes, was er vielleicht loslassen muss. Bei manchen viel, bei manchen wenig. Ich erzähle gern die Geschichte von meinem Freund Martin. Er ist ein Freund und Kollege, Jurist wie ich, hat sich wie ich durch ein langes juristisches Studium gekämpft, erstes Examen gemacht, Referendariat, zweites Examen erfolgreich abgeschlossen und hat dann nicht angefangen, als Anwalt oder in einem anderen Beruf gut Geld zu verdienen und eine gesicherte Existenz zu genießen, sondern er ist dem Ruf Jesu in die Mission gefolgt. Er ist heute mit seiner Frau und drei kleinen Kindern in Mosambik unterwegs, fährt auf seinem Moped durch den Dschungel und predigt Leuten das Evangelium, erzählt ihnen Geschichten aus der Bibel und gibt ihnen ganz einfache Entwicklungshilfe. Der Martin hat auf eine ziemlich radikale Weise alles losgelassen, alle Sicherheit, alle Bequemlichkeit. Und wenn er so mir manchmal schreibt, dann erzählt er, wie sehr er sich darüber freut, dass die neue Lehmhütte fertig geworden ist, dass er irgendwo ein Stück Wellblech aufgetrieben hat, um das Dach zu machen. Oder umgekehrt, was für große Sorgen sie hatten, weil der große Regen kam und alles wieder weggespült hat, was sie gerade aufgebaut hatten. Eine ganz, ganz andere Welt. Jemand, der so wie ich die gleiche Ausbildung durchlaufen hat und dann alles losgelassen hat und ein völlig neues Leben mit Gott angefangen hat. Und der Martin ist einer der fröhlichsten Menschen, die ich kenne. So gelöst, so glücklich, trotz der riesigen Schwierigkeiten, mit denen er Tag für Tag zu kämpfen hat, existenzieller Überlebenskampf, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Wie kommt es, dass so oft gerade die Menschen, die so viel losgelassen haben, so fröhlich sind und so besonders beeindruckende Zeugnisse der Nachfolge Jesu? Ich glaube, es hängt mit dem zusammen, was ich hier als zweiten Punkt herausstellen möchte. Nachfolge heißt, alles hinzugeben, um alles zu gewinnen. Ich lese nochmal den Text, den wir vorhin gehört haben. Wer mit mir kommen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, weil er an mich glaubt, der wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein Leben verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Jesus macht seinen Nachfolgern gar nichts vor. Wer alles gewinnen will, muss bereit sein, alles zu verlieren. Wenn wir in Buchhandlungen nach Büchern zur Lebenshilfe Ausschau halten, dann stoßen wir meistens auf Titel wie »Die eigene Kraft entdecken«, »Positiv denken«, »Erfolgreich leben«. Es geht immer darum, dass es uns als Menschen möglichst gut geht, dass wir möglichst viel aus unserem Leben machen. Der Blick ist immer ich-zentriert. Jesus setzt anders an. Er sagt, wer sich von diesem ich-zentrierten Blick nicht lösen kann, der wird sein Leben am Ende verlieren. Und es gibt genug traurige Beispiele dafür. Jesus setzt ganz anders an. Wer Jünger sein will, der muss sich entscheiden. Die Botschaft vom Kreuz ist unbequem. Paulus sagt, diese Botschaft ist ein Ärgernis, eine Provokation. Und wir versuchen heute vielleicht manchmal, diese Provokation abzumildern. Das liegt auch zum Teil in der Tendenz der Zeit, dass auch in den Gemeinden versucht wird, diese provokante Botschaft etwas abzumildern, damit sie leichter verdaulich wird. Aber Jesus hat sich nicht viel Mühe gegeben, seinen Zuhörern diese Botschaft schmackhaft zu machen, sondern er hat sie wirklich in aller Schonungslosigkeit und Ehrlichkeit vorgetragen, damit jeder wusste, worauf er sich einlässt. Das Kreuz ist eben nicht nur ein hübsches kleines Modeaccessoire, was man sich so um den Hals hängt, sondern es ist, sagen wir das ruhig mal so, es ist ein Folterinstrument, ein Hinrichtungsgerät. Viele Nachfolger Jesu auf der ganzen Welt erleben das jeden Tag sehr, sehr wörtlich, was es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. In Nigeria zum Beispiel sind in den letzten Wochen hunderte Christen Opfer gezielter islamischer Terroranschläge geworden. In China, der aufstrebenden Volkswirtschaft, die aber doch gleichwohl eine Diktatur geblieben ist im Inneren, treffen sich auch heute Millionen Christen heimlich in Kellern ohne Church Brunch und unter Lebensgefahr, um zusammen Gottesdienst zu feiern. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hat in einer Ansprache zu Weihnachten gesagt oder darauf hingewiesen, ist mal wieder in Erinnerung gerufen, dass heutzutage alle 3 Minuten auf der Welt ein Christ wegen seines Glaubens getötet wird. Das ist mehr als jemals zuvor. Für viele ist der Glaube an Jesus sehr, sehr teuer. Das ist für uns hier in Hamburg eine Wahrheit, die weit weg zu sein scheint, aber wir sollten sie trotzdem nicht ganz aus den Augen verlieren. Paulus ermahnt uns mal, wir sollen mit den gefangenen Geschwistern mitleiden, als wären wir Mitgefangene. Und dass wir diesen Anspruch so selten erfüllen können, heißt ja nicht, dass der Anspruch an sich nicht berechtigt ist. Trotzdem, es geht nicht darum, uns ein schlechtes Gewissen zu machen, aber wir sollten das im Hinterkopf behalten, weil wir dann vielleicht auch die kleinen Opfer, die wir manchmal für unseren Glauben zu bringen haben, in ganz anderer Relation sehen können. Wir könnten ja wirklich klein anfangen. Sind wir zum Beispiel bereit, von dem Reichtum, den Gott uns anvertraut hat, auch etwas für sein Reich einzusetzen? Oder zucken wir dann doch nur bedauernd die Achseln und sagen, das Monatsgehalt reicht ja für uns kaum. Wie soll denn da für Gott noch was übrig bleiben? Anderes Beispiel, können wir hinnehmen, dass uns unsere Ehrlichkeit vielleicht den einen oder anderen Euro mehr kostet? Oder beharren wir darauf, dass wir bei unserer Steuererklärung ganz besonders schlau sind, weil das Finanzamt ja eh nicht dahinter kommt? Oder sind wir bereit, manchmal auch einfach zurückzustecken, obwohl wir eigentlich Recht haben? Oder meinen wir immer, dass wir uns das und das und das einfach nicht bieten lassen müssen? Schaffen wir es, auf unserer Arbeitsstelle anders zu sein, im Umgang mit Kollegen, in unserem Karrierestreben, oder gehen wir für unser berufliches Vorankommen über Leichen wie alle anderen? Schließlich, gelingt es uns, Gott auch etwas von unserer Zeit zur Verfügung zu stellen? Oder bleibt für ihn am Ende des Tages dann leider nichts übrig? Die Liste der Beispiele lässt sich verlängern und jeder kann seine eigene Liste machen. Wir müssen jedenfalls bereit sein, unsere Lebensentwürfe durchkreuzen zu lassen. Das ist vielleicht heute die Botschaft vom Kreuz für uns. Lebensentwürfe durchkreuzen lassen. Für viele, das habe ich vorhin gerade erwähnt, bedeutet das tatsächlich, treu zu sein bis in den Tod. Also notfalls auch für ihren Glauben zu sterben. Und für andere ist es vielleicht weniger dramatisch, aber deswegen nicht weniger wichtig. Für viele kann es auch ein kontinuierliches Sterben eigener Träume sein manchmal. Ja. Für manche bedeutet es vielleicht schlicht und einfach, an ihrem Platz zu bleiben, jeden Tag ihren Dienst so zu erledigen, wie Luther das immer gepredigt hat, als wäre ihre Arbeit nicht einfach Dienst am Menschen, sondern zugleich auch Gottesdienst. Es ist für uns auf jeden Fall wichtig, auch in unserem Alltag und in dem, was wir jeden Tag beruflich tun, Gleichgesinnte zu suchen. Es ist eine große Gefahr unserer Zeit, dass wir immer so tun, als sei Glaube eine Privatsache, über die man nicht spricht, dass man dann abends zu Hause vielleicht hinter verschlossenen Türen macht, was aber niemanden was angeht. Das ist unsere Privatsphäre. Ich glaube, es ist ein ganz großer Irrtum. Gott möchte gerade, dass wir im Beruf Christen sind. Und das sieht für jeden anders aus. Und es gibt eine internationale christliche Handelskammer, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, die sich speziell zum Ziel gesetzt hat, Christen im Geschäftsleben zu ermutigen, Tag für Tag mit Gott zu gehen und auch christliche Geschäftspraxis zu üben. Hervorragendes Andachtsbuch von Oz Hillman, dem Leiter dieser Initiative, heißt Today God is First. Kann ich euch sehr zu ermutigen, das mal im Internet zu abonnieren. Kostet nichts. Tolles Andachtsbuch, wo es eben jeden Tag eigentlich genau um unsere heutige Frage geht. Was bedeutet es, im Alltag Christ zu sein, Jesus nachzufolgen? Today God is First. Googelt das mal. Oder ein anderes Beispiel, über das ich jetzt als Jurist gern spreche. Wir haben in Deutschland ein tolles Netzwerk von, das heißt Christ und Jurist, trifft sich seit, weiß nicht, 15 Jahren, glaube ich, Irene. Und wir haben jetzt im Mai unseren ersten großen Kongress in Frankfurt. Und versammeln sich lauter Anwälte, Richter, Verwaltungsjuristen, auch Hochschulmitarbeiter, die sich dann immer ein Wochenende gemeinsam Gedanken machen, was bedeutet es für uns, Christ zu sein im Beruf. Und zum Glück gibt es das nicht nur für Juristen, sondern für viele andere Berufe auch. Ich komme zum dritten Punkt. Nachfolge, das heißt auch, anders belohnt zu werden, als wir es erwarten. Die ersten Jünger Jesu waren 3 Jahre mit ihm unterwegs, sind durch Israel gezogen, haben so wie Levi, von dem ich erzählt habe, ihre ganze Existenz aufgegeben, einfach um mit Jesus unterwegs zu sein. Und natürlich kommen nach einer so langen Zeit der materiellen Unsicherheit auch existenzielle Fragen auf, die zum Beispiel Petrus, der immer ein offenes Wort gepflegt hat, endlich mal ganz offen angesprochen hat. Lesen wir in Matthäus 19, da fing Petrus an und sprach zu ihm, zu Jesus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Eine interessante Story. Eine unverschämte Frage des Petrus, könnten wir denken. Aber sie ist sehr modern. Was bringt's mir? Wir sind ja gewohnt, in den Kategorien einer Kosten-Nutzen-Analyse zu denken, nicht nur als Betriebswirtschaftler. Was habe ich davon? Im geistlichen Bereich denken wir oft, diese Frage ist unschicklich. Das stellt man nicht. Was bringt mir der Glaube? Aber Jesus weist die Frage jetzt nicht zurück. Er geht darauf ein. Er zeigt aber auch, dass wir Gewinn und Lohn in den richtigen Kategorien definieren müssen. Der Wert eines Lebens mit Gott lässt sich nicht in Euro messen, weil es den Euro vielleicht in einigen Jahren schon nicht mehr gibt. Aber Gott wird es immer geben und uns auch, wenn wir mit ihm leben. Ganz offensichtlich definieren wir Gewinn, Erfolg, Lohn und so weiter aus dieser Perspektive ganz anders, als es Menschen tun würden, deren Blick sich nur auf die 70 bis 80 Jahre hier auf der Erde beschränkt. Oder mögen es 90 sein, aber doch eine relativ kurze Zeitspanne. Wer eine darüber hinausgehende Perspektive hat, stellt auch die Frage nach dem Lohn der Nachfolge ganz anders. Und sicher muss man hier manche Missverständnisse vermeiden, die den viele aufsitzen, die über ein Leben mit Gott nachdenken. Oft wird auch vieles falsch gepredigt. Das heißt nicht, mit Jesus läuft alles reibungslos. Hat er nie versprochen. Er hat nie versprochen, dass wir einfacher durchs Leben kommen. Er hat auch nicht versprochen, unser Karriereplaner zu sein und dafür zu sorgen, dass wir ganz schnell und geradlinig vorankommen und alle Möglichkeiten optimal ausnutzen. Man sollte es nicht glauben, aber auch Christen werden arbeitslos. Das passiert. Nachfolge bedeutet auch nicht, ich bekomme auf alle großen Lebensfragen immer eine Antwort. Auch Christen werden mit Leid konfrontiert, das ihnen die Sprache verschlägt. Auch wir wissen manchmal einfach nicht mehr, was wir sagen sollen, und ich glaube, das ist auch gut so. Die Menschen, die immer wissen, was es in jeder Situation zu sagen gibt, die können sehr ätzend sein. Nachfolge heißt leider nicht mal, ich weiß immer, wo es lang geht. Im Gegenteil, wer mit Jesus unterwegs ist, wer ihm nachfolgt, also hinter ihm hergeht, sieht oft den Weg nicht. Wir wissen oft nicht, wo es hingeht. Ich mag eine kurze Begebenheit, wo Jesus zu den Jüngern sagt, ich gehe jetzt bald, ich verlasse euch, und wohin ich gehe, den Weg wisst ihr. Alle gucken sich betreten an, und nur der Thomas hat den Mut zum Widerspruch und sagt, nein, stimmt nicht, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie sollen wir den Weg wissen? Thomas, der Zweifler, ist mir in dieser Situation manchmal sehr nahe, weil er sehr ehrlich ausspricht, was uns auch oft quält. Natürlich wissen wir irgendwo den Weg, wir kennen das Ziel. Wir wissen, der Lohn und das Ziel der Nachfolge ist Gemeinschaft mit Gott. Aber dann kennen wir den Weg auch wieder nicht, denn er ist weit und es geht um viele Umwege und Kurven und Biegungen, die wir oft nicht sehen. Und deswegen heißt Nachfolge auch, solche Strecken auszuhalten, indem wir den Weg gerade nicht sehen. Nachfolge ist demnach auch eine Spannung zwischen Verheißung und Erfüllung. Wir haben die Verheißung, aber warten eigentlich auch darauf, dass sich die Zusagen Gottes in unserem Leben erfüllen, real werden. Viele von uns können von dieser Spannung ein Lied singen. Ich gehöre dazu. Ich kenne das sehr gut, wie man eigentlich überlegt, wie geht mein Weg weiter. Man betet viel, man spricht mit Glaubensgeschwistern. Soll ich dies, soll ich das tun? Was ist der richtige Weg für mich? Und obwohl wir viel gebetet haben, wissen wir es vielleicht immer nicht. Nicht immer, wo wir genau hingehen sollen, und müssen dann doch im Vertrauen auf Gott den ersten Schritt setzen. Und immerhin, die Verheißung gibt's. Wir kommen an. Egal auf welchem Weg. Oft schwer zu akzeptieren. Wir kennen den Weg nicht, aber wir wissen, dass Gott uns ans Ziel bringt. So viel zu diesen drei Punkten. Also Nachfolge bedeutet, sich von Jesus rufen zu lassen, loszulassen, alles hinzugeben, um alles zu gewinnen und schließlich einen anderen Lohn zu bekommen, als den wir uns oft vorstellen und wünschen. Zum Schluss, ein wahrer Experte zum Thema Nachfolge, Dietrich Bonhoeffer, hat in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Buch mit diesem Titel geschrieben, Nachfolge, das sich genau mit den Fragen eigentlich beschäftigt, die ich heute versucht habe anzureißen. Dieses Buch hat Generationen von Christen inspiriert und herausgefordert. Bonhoeffer, ein Mann aus gutem Hause, der Vater, der größte Psychiater seiner Zeit oder einer der größten, die Mutter, eine Musikerin aus vornehmem Haus, Dietrich selbst, ein begnadeter Pianist, schon in Jugendjahren, hat sich letztlich aber dann doch schon mit 13, 14 Jahren dafür entschieden, Theologe zu werden und auf diesem Gebiet sich zu einem wahren Genie entwickelt, mit 21 promoviert, mit 24 habilitiert, mit 25, glaube ich, Vikar in Barcelona, also Leiter einer eigenen Gemeinde, Dozent an verschiedenen Hochschulen in London, in den USA, und dann in einer ganz finsteren, schweren Zeit nach Deutschland zurückgekommen, um einer Kirche, die am Boden lag, die sich sozusagen von Hitler hat gleichschalten lassen und in der ganz viele schon eingedämmert waren, um diese Kirche wachzurütteln. Vielen hat er Hoffnung gegeben, wo es schon keine Hoffnung mehr gab. Viele hat er ermahnt, im Glauben zu bleiben, in der Nachfolge und sich nicht von den Versprechungen der Welt, des politischen Systems einwickeln zu lassen. Dann Anfang April 1945, der Krieg war quasi zu Ende, die Amerikaner schon in Sichtweite und die ersten Soldaten auf dem Weg nach Hause, viele Gefangene schon entlassen. Dann kommt noch so ein Sonderkommando ins KZ Flossenbürg und ein Herr Röder kümmert sich persönlich darum, dass dieser Dietrich Bonhoeffer aber noch hingerichtet wird. Und viele anderen schon frei waren. Ein Treppenwitz, könnte man sagen. Dieser große, geniale Theologe, mehrere Jahre im Gefängnis überstanden und dann ist es endlich vorbei, die Amerikaner kommen und quasi am letzten Tag des Krieges landet er noch am Galgen. Eine Tragödie. Hätte Gott das nicht verhindern können. Das letzte Wort, was von ihm überliefert worden ist, hat ein englischer Kollege von ihm, ein Priester aus dem KZ, mitgebracht, dass Bonhoeffer auf dem Weg zum Galgen zu ihm gesagt hat, das ist das Ende. Für mich der Beginn des eigentlichen Lebens. Und ich finde, in diesem Satz steckt viel von dem, was Nachfolge bedeutet. Wir können natürlich fragen, war dieses Leben nicht eigentlich verloren, verpfuscht? Endet am Galgen. Und andererseits, wer würde heute über Bonhoeffer sprechen, wenn sein großes theologisches Vermächtnis nicht mit diesem starken Lebenszeugnis verbunden und, ich möchte sagen, veredelt wäre? Wo würde die Kirche heute stehen, wenn sie auf die Zeit des Dritten Reiches zurückschaut, wenn es nicht in all diesem Dunkel zumindest auch Lichtgestalten gäbe wie Bonhoeffer? Wir könnten sagen, er ist wirklich ein Nachfolger, der alles eingesetzt hat und so wie Jesus das versprochen hat, er hat diesen hundertfachen Lohn empfangen, da bin ich mir ganz sicher. Wenn wir uns vorstellen, wie viele Hunderttausende, Millionen von Christen sein Leben inspiriert und ermutigt hat zu einer Nachfolge Jesu. Gott kann und will auch unser Leben so reich und fruchtbar machen. Er kann uns gebrauchen, egal wo wir stehen, wo wir sind. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Amen.